Ab jetzt Plan B, der Podcast für Eltern von Kindern mit seltenen Erkrankungen oder schweren Behinderungen.
Ein Podcast der Stiftung Gesundheitswissen des Philipp Julius e.V. und Humor hilft heilen. Mit Katrin Eigendorf und
Eckart von Hirschhausen.
Herzlich willkommen zu Ab jetzt Plan B. Ja, unsere neue Folge dreht sich um ein ziemlich wichtiges Thema, nämlich die Frage, was, wenn sich alles nur noch um das kranke Kind dreht? Wo bleibt man denn dann eigentlich als Paar? Und die entscheidende Frage, wer dreht als erster durch?
Ja, das habe ich in meiner Zeit da in der Kinderheilkunde oft erlebt, dass in den ersten Tagen, Wochen, Monaten ist so viel Stress da, bleiben die Paare eng beieinander und dann kommt aber auch natürlich der ganze Alltag, der ganze Stress, alles, was sozusagen in der Welt draußen liegen geblieben ist, wieder wie so eine Welle, die einen auch erschlagen kann. Und Katrin, du hast ja eine Doppelrolle. Zum einen führen wir gemeinsam durch diesen Podcast Plan B, aber du bist ja auch nicht umsonst die Gründerin von Philipp Julius e.V. mit Jörg, deinem Mann. Denn auch ihr hattet als Paar eine Dauerbelastung und deswegen wechseln wir mal die Rollen und hören mal, wie ihr das hingekriegt habt als Paar.
Ich glaube, was wir klug gemacht haben, wir haben versucht, die Last der Kindererziehung, und es ist ja auch immer eine Last, nicht nur eine Freude, auf beide Schultern zu verteilen. Was ich auch jetzt sehe in der Arbeit unseres Vereins, was zum Scheitern verurteilt ist, ist das Modell, einer kümmert sich nur um das kranke Kind und der andere geht raus ins Leben. Man wird so sehr isoliert, viel mehr noch isoliert, als wenn man nur ein ganz normales, gesundes Kind betreuen muss. Man ist irgendwann raus aus dem Leben und wir sehen dann irgendwann, funktioniert diese Partnerschaft nicht mehr, weil es in der Erfahrungswelt immer weiter auseinanderdriftet. Wir haben das nicht gemacht. Wir haben uns auch sehr frühzeitig Hilfe geholt, also versucht, Philipp auch betreuen zu lassen, gucken, dass er in den Kindergarten geht, in eine Schule. Und es gibt ja diesen berühmten Spruch, wenn du im Flugzeug sitzt, setz dir zuerst die Maske auf, dann kannst du anderen helfen. Mhm. Das gilt im Prinzip auch für Eltern. Du musst stark sein. Das ist auch etwas, was meine Freundin Melanie Hubermann vertritt. Die sagt, Eltern müssen Leuchttürme sein. Und wenn du Leuchtturm sein willst und deinen Kindern den Weg weisen willst und auch so ein behindertes Kind tragen willst durchs Leben, dann musst du dir die Ressourcen dafür holen und auch mal schöne Dinge machen. Und das haben wir getan.
Wie immer hier in Ab jetzt Plan B hören wir nicht nur die Experten aus dem echten Leben, nämlich die Betroffenen, sondern wir hören auch Experten aus der Wissenschaft, insbesondere Professorin Michelle Wesser, Expertin für Resilienzforschung an der Uni Heidelberg und in diesem Podcast über die Paarbeziehungen in Krisenzeiten auch Melanie Hubermann. Die kam auf eine Empfehlung von dir. Wie seid ihr euch begegnet?
Melanie ist eine meiner engsten Freundinnen. Sie war früher auch Journalistin, daher kennen wir uns. Und sie hat sich selbstständig gemacht mit einem Zentrum für Familientherapie. Also sie hat den Job gewechselt und macht systemische Familientherapie. Das finde ich nochmal für unser Anliegen besonders interessant und wichtig, weil Familie ist ja immer auch ein System. Und dieses System ist natürlich in dem Moment, wo ein Kind so schwer erkrankt ist,
und so viel
ein bisschen in Unordnung geraten. Und wie kommt man damit klar? Das kann uns Melanie zeigen. Und ich glaube, da ist das Thema Rituale, Gewohnheiten aufstellen, auch gemeinsame Paarzeit ein ganz wichtiger Punkt.
Und an der Stelle nochmal der klare Hinweis, Disclaimer heißt das heute auf schlau. Natürlich kann so ein Podcast keine Diagnose ersetzen, keine echte ärztliche und psychotherapeutische Begleitung und Beratung. Wie immer, holt euch Hilfe, wenn ihr sie braucht. Wie? Auch das ist Teil von dem, was wir hier anbieten. Aber jetzt zack, rein ins Gespräch. Wir begrüßen hier im Podcast Shari und André Dietz. André Dietz kennen viele auch aus seinen erfolgreichen Serien, bei RTL zum Beispiel, bei Alles, was zählt. Zusammen mit seiner Frau Shari haben die beiden 4 Kinder. Und dass da nicht alles so nach Plan lief, das erzählen sie gleich selbst. Aber weil sie so engagiert sind, haben sie schon viele Preise bekommen und die möchte ich einmal kurz erwähnen, weil sie zu bescheiden sind, um die selber zu benennen. Sie haben Bobby, das ist der Medienpreis der Bundesvereinigung Lebenshilfe, bekommen 2023. Sie haben tolle Bücher geschrieben. Ein Buch Ich bin Mari, wo ihre Tochter, sozusagen, die nicht sprechen kann, eine Stimme bekommt. Tolle Idee. Und das andere Buch Alles Liebe, Familienleben mit einem Gendefekt. Außerdem gibt es eine wunderbare Fernsehdokumentation. Bei Vox ist die gelaufen, auch in den Mediatheken noch zu finden, zum Schwarzwälder Hirsch, wo zusammen mit Tim Melzer auch ein Inklusionsprojekt in der Gastronomie vorgestellt wird. Und dafür gab es den Grimme-Preis, dafür gab es den Deutschen Fernsehpreis. Und weitere tolle Doku-Ideen sind in Arbeit. Mehr darf ich nicht verraten. Hallo Shari.
Hi.
Hallo André.
Eckert.
Ja, toll, dass ihr dabei seid. Ihr seid ein Paar.
Ja.
Wie geht's euch?
Schon lange, ne?
Schon sehr lange. Und
weißt du, wie lange?
Oh. Also ich weiß auf jeden Fall, dass
normalerweise vergessen auch immer die Typen den Geburtstag.
Ich bin der alles weiß. Ja. Und es werden dieses Jahr 16 Jahre und sind fast 14 Jahre verheiratet.
Ja. Und immer noch glücklich. Kann ich auch so sagen.
Jetzt musst du auch was sagen.
Also ein Typ, der weiß, wie lange man verheiratet ist und wie lange man zusammen ist, der muss ja glücklich sein, oder?
Stimmt. Happy wife, happy life.
Ganz genau.
Und ihr habt Kinder gemeinsame.
Wie viele? Diverse.
Ja, also wir haben 4 Kinder, die haben wir auch relativ schnell bekommen. Also wir waren uns ziemlich schnell, ziemlich sicher, dass wir heiraten wollen und dass wir auch Kinder haben wollen. Und die sind dann auch relativ schnell hintereinander gekommen, 4 Stück. Mhm. Das erste Kind, ein Junge mit einer Analatresie geboren, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Wir haben gerade erst angefangen.
Genau. Nee, aber das ist auch nie, das fällt immer relativ selten. Aber das hat uns schon auf eine krasse Probe gestellt, würde ich sagen, weil es natürlich komplett anders gelaufen ist, als es geplant war, als man sich das so vorgestellt hat, wenn man ein Kind bekommt.
Muss mal ganz kurz erklären, Analatresie ist der Verschluss der vom Po sozusagen.
Genau.
Einfach gesagt, also da, wo eigentlich die Verdauung raus soll, kann sie nicht raus. Und wie habt ihr das gemerkt?
Das habe ich festgestellt. Also ich habe nach der Geburt irgendwie mehr das Kind angeguckt und alles so durchgezählt, Finger. Also ich weiß auch gar nicht, warum ich das gemacht habe, aber habe relativ schnell dann gesehen, dass das verschlossen ist und habe dann gesagt, Leute, das kann irgendwie nicht funktionieren. Und das war eine ganz normale, angeschlossene Kinderklinik im Krankenhaus, wo wir entbunden haben. Und dann waren da natürlich auch keine Kinderärzte vor Ort. Und
ich habe es auch runtergespielt.
Genau.
Ich habe gesagt, als ob gerade mein Sohn nicht pupsen könnte. Und die Ärzte konnten damit nichts anfangen und deswegen habe ich es noch mehr runtergespielt und habe gesagt, das wird schon in Ordnung sein. Die haben sich das ja alles angeguckt.
Mhm. Ja, weil ja auch die Erwartung ist, wenn man das erste Kind kriegt, das ist das Wunschkind, das ist perfekt, das wird...
Man hat uns ja einen gesunden Jungen übergeben.
Ja.
Man hat gesagt, hier, ihr ist kerngesund, kuscheln Sie.
Ja, und dazu auch noch, ich war ja relativ jung, als ich das erste Kind bekommen habe. André und ich sind, wir haben einen relativ großen Altersabstand. Ich habe also mit fast 25 das erste Kind bekommen. Und ich will fast sagen, ich war sehr naiv beim Kinderkriegen. Ich habe halt gedacht, naja, was soll passieren? Und habe aber auch Pränataldiagnostik, so alles gemacht, was man machen kann. Also in der Hoffnung, dass dann alles gut bzw. gesund ist. Ich habe halt immer gedacht, wenn die alles untersuchen, dann kann ja auch nichts sein. Und deswegen war ich mir irgendwie auch sicher, dass mit diesem Kind nichts sein kann. Und deswegen sind wir auch nicht, haben wir ganz offen in einer ganz normalen im ganz normalen Krankenhaus entbunden. Ne?
Und ich war 11 Jahre älter, nur. Und dennoch auch naiv. Und kleiner Vorklapp, Pränataldiagnostik, ne? Das haben wir später nicht mehr gemacht.
Ja.
Ja, kommen wir gleich
zu. Um es mal spannend zu machen, ja. Mhm.
Ja, ihr habt also schon beim ersten Kind die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Erwartungen erfüllt werden, dass nicht alles gut geht. Bei Analatresie denke ich natürlich als Mensch, der gerne mit Worten spielt, an Kollege Michael Mittermeier, der immer gesagt hat, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist doch ein Arschlochkind. Und ihr hattet kein Arschlochkind.
Richtig. Und wir haben eben zu dieser Zeit sehr viel gelernt, eben auch, wie wichtig Humor ist. Und die erste Mail, die ich dann an alle Freunde geschrieben habe, die in großer Erwartung auf unser erstes Kind waren, war eben, dass ich geschrieben habe, naja, der Junge hat ja schon ein Arschloch, seinen Vater. Und genau, und also wir haben derart viel gelernt, auch für später. Wenn man das irgendwie retrospektiv betrachtet, ist das schon sehr witzig. Erstens, das Ganze dennoch mit Humor zu sehen. Also 3 Monate Intensivstation mit Humor zu sehen, ist schwierig.
Ja, Thema Humor. Man denkt immer, in diesen belastenden Situationen ist alles grau und alles schlimm. Aber durch die Arbeit von Humor Teilen, und es gibt es jetzt auch seit 20 Jahren, haben wir immer wieder gemerkt, ja, da gibt es auch viele absurde Situationen, wo dann mal so ein Lächeln überspringt und manchmal kann man das auch unterstützen. Wir haben diesen kleinen Buddy, da steht drauf, zum Lachen geboren. Den haben wir auch auf den Projekten, wo wir zum Beispiel auch mit Musiktherapie an der Charité bei den Frühchen sind. Und ich habe hiervon eine ganze Ladung voll Philipp Julius zur Verfügung gestellt. Also wer diesen Podcast gerade hört, der weiß nicht, was ich in der Hand habe, aber es ist ein kleiner Baby-Buddy. Und,
in Rot.
In Rot. Für alle, die auch...
Sehr schön. Geschlechterneutral.
In Schwarz-Weiß hören. Genau. Von Humor Teilen. Und alle, die das sehen, die können auch sagen, oh, hätte ich gerne. Dann wendet euch an Philipp Julius e.V. Dann kriegt ihr ein. Und das als kurze Unterbrechung. Und weiter geht's in unserem Gespräch.
Das heißt, er musste operiert werden.
Ja, natürlich.
Ging vielleicht genau, auch nicht
mehrere
alles gleich.
OPs, ja, genau.
Künstlicher Darmausgang.
Zwar, ja. Den Darmausgang zu reinigen. Das war wirklich die
eine
Hölle. Und das ist eine richtige Scheißarbeit, das vom Bauch wegzumachen. Und aber auch eben andere Schicksale zu sehen. Leute, die es noch schlechter, wenn sowas Leid vergleichbar ist, das ist ja immer die große Frage. Und da haben wir wahnsinnig viel Demut gelernt. Also Demut und Humor haben uns damals schon sehr, sehr gut geholfen.
Es gibt von Kierkegaard, einem dänischen Philosophen, einen tollen Satz. Leben kann man nur vorwärts, verstehen kann man es nur rückwärts.
Ja.
Weil die Erfahrung im Krankenhaus mit einem nicht perfekten Kind hat euch ja, wie du sagst und wie du sagst, schon mal als Paar herausgefordert, als ja in der Situation, in der man sich nie vorstellte, plötzlich zu sein, gefordert und auch auf eine Art stark gemacht mit Resilienz, sozusagen, wie man das heute nennt, mit seelischer Widerstandskraft, mit Humor, mit Zusammenhalt und mit dem Gefühl, ja, das ist... Kacke, aber es gibt noch anderes Leid um uns herum, was man ja auch häufig ausblendet. Mhm. Also ich habe ja selber in der Kinderheilkunde gearbeitet und seltene Erkrankungen sind in der Summe ja gar nicht so selten, nur jeder einzelne ist in sich so selten. Wie war das denn beim zweiten Kind?
Also erstmal wollte ich dazu noch kurz sagen, dass dieser Begriff gut und perfekt, was du jetzt eben gesagt hast, perfektes Kind, gutes Kind, dass der für uns auch ein viel größeres Spektrum bekommen hat. Also was bedeutet am Ende perfekt oder gut? Also perfekt und gut war, dass es heutzutage die Medizin so weit ist, dass eine Analatresie eigentlich kein Problem ist. Es braucht dann ein bisschen, aber wir konnten das alles machen und das Kind ist heute gut drauf und alles funktioniert bestens. Und das war dann auch ein krasses Learning, was man daraus mitgenommen hat, ne? Dass dieses gesund oder vermeintlich gesund, gut, perfekt einfach Begriffe sind, die man ganz neu definiert. Ja, würde ich jetzt sagen. Und dann, genau, bin ich wieder schwanger geworden und bei der Geburt natürlich erstmal gecheckt, ob das Poloch funktioniert und da ist. Und ja, das war alles perfekt und damit sind wir dann nach Hause und haben gesagt, diesmal läuft alles super.
Und man hat uns wieder ein gesundes Mädchen übergeben. Und das war sie auch.
Also
gesund. Das ist gesund. Sie auch immer noch. Ja.
Diesmal war es ein Mädchen, davor war es ein Junge. Aber genau, ein gesundes Kind quasi mit nach Hause genommen. Und dann haben wir aber, also es lief alles anders als bei dem ersten Kind. Aber klar, wir waren ja auch die ersten 3 Monate auf der Intensivstation. Es war also alles ein ganz neues Gefühl und auch ein neues Gefüge natürlich. Man ist auf einmal zu viert. Das war schon auch sehr anstrengend. Und ja, es war, also sie hat wirklich sehr schlecht geschlafen. Es waren viele Sachen, die wir im Nachgang, wo wir im Nachgang denken, ach okay, ja krass, wir haben heute eine Erklärung, warum das so gelaufen ist. Weil wir haben gesagt, die schläft nachts nicht. Und die Leute haben aber gesagt, na gut, alle Kinder schlafen ja oder alle Babys schlafen nachts nicht. Genau, und dann kamen halt noch ein paar andere Sachen dazu. Sie hat sehr stark geschielt. Sie hat sich einfach nicht so entwickelt wie andere Kinder. Sie hat sehr viel gelegen, nicht lautiert.
Und zwar nur auf dem Rücken gelegen, konnte sich nicht drehen, nicht krabbeln.
Also genau. so diese klassischen Entwicklungsbausteine oder Reihenfolge, da merktet ihr schon, irgendwas ist anders mit Maria, ist sie richtig?
Genau, richtig. Ja.
Aber ich habe einen Mann, der sehr positiv ist, wie du das vielleicht schon an der Arschloch-Geschichte gemerkt hast. Und der hat immer gesagt, naja, also was soll schon sein? Also eine Trisomie 21 hat sie nicht. Was soll schon sein? Genau, und dann ist das immer so weitergegangen und wir haben...
Weil es ja in dieser Folge auch genau darum geht, was auch so in der Paardynamik auffällt, höre ich da gerade raus, dass du unbesorgter warst als du?
Ja, also ich glaube, wir sind so eine sehr gute Mischung aus Optimismus und Realismus. Ne? Also ich bin schon immer eher so, dass ich so ein bisschen...
Skeptisch
und auch eher mal sage nee, und er ist wirklich immer sehr optimistisch und positiv. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir uns sehr gut in der Mitte treffen dann. In diesem Bereich.
Auf jeden Fall, ja.
Das klingt ja aber auch nach einem charakterlichen Unterschied, der einem auch auf den Zeiger gehen kann, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Mein Optimismus geht ja auf den Zeiger. Mhm.
Ja, weil das halt oft dann auch schwierig ist. Also.
Naja, es ist ja, ich bin ja dennoch auch Realist. Ich sage nur, lass uns mit dem Problem umgehen, wenn es da ist.
Ja, und das
ist eigentlich ja auch was Gutes.
Und das stimmt auch. Das ist auch auf jeden Fall eine Lebensweisheit, die ich gerne übernommen habe. In vielen Bereichen. Ja, und das, also in diesem Bereich war es dann tatsächlich so, dass wir eine sehr gute Freundin haben, die Kinderärztin ist und die André schon seit der Grundschule kennt und also sehr enge Freundin. Und die hatte das natürlich auch so ein bisschen im Blick und und da muss ich auch ehrlich sagen, da bin ich froh, dass die Ärzte so sind. Die sind, also keiner ist gekommen und hat gesagt, das stimmt was nicht, sondern alle waren eher positiv und sind dem Ganzen sehr sanft entgegengetreten, will ich sagen. Ne? Also wir waren dann in verschiedenen SPZs und immer war es so, dass sie gesagt haben...
SPZ muss man für alle, die sich da nicht so in dieser Szene auskennen, ist ein...
Sozialpädiatrisches Zentrum.
Ein sozialpädiatrisches Zentrum und das sind Einrichtungen, wo Menschen mit unterschiedlichen Entwicklungsverzögerungen diagnostiziert werden, wo Behandlungspläne erstellt werden, wo interdisziplinär mit Kinderärztinnen und Ärzten, mit
Therapeuten
der verschiedenen Richtungen gearbeitet wird. Und ich höre raus, es hat eine ganze Weile gedauert, bis ihr wusstet, dass Mari auch eine seltene Erkrankung hat.
Ja, weil das natürlich dann auch, also ruf mal in einem SPZ an, kannst du glücklich sein, wenn du nach 9 Monaten einen Termin hast. Mhm. Das war sehr frustrierend. Und ja, wir hatten dann unsere gute Freundin Isa, die dann glücklicherweise irgendwie gesagt hat, okay, ich organisiere das irgendwie für euch und wir gucken. Und als erstes war es am Ende der Augenarzt, der gesagt hat, okay, die hat eine, also sie schielte halt extrem schon seit Geburt, aber mit 6 Monaten ist es sehr auffällig geworden. Und dieses Schielen, ich weiß gar nicht mehr, was der Fachbegriff dafür ist, wir haben es gar nicht.
Strabismus.
Ja, der war abwechselnd. Also sie hat nicht mit einem Auge geschielt, sondern immer mit beiden. Und die waren dann eigentlich die gesagt haben, okay, sie gehen stark davon aus, dass das eher was Neurologisches ist. Mhm. Genau. Und dann haben wir auf diesen SPZ-Termin gewartet. Gleichzeitig hat aber auch die Kinderärztin gemerkt, okay, es gibt eine Mikrozephalie scheinbar. Also
der Kopf ist zu klein.
Genau, es wächst nicht richtig alles. Und dann sind das so einzelne Bausteine, die einem zufliegen und keiner hat es aber so richtig ausgesprochen. Wir warteten weiter auf den SPZ-Termin, haben aber parallel dazu schon bei uns in Köln gab es damals eine Ergotherapeutin, war das glaube ich, eine ältere Dame, die schon sehr, sehr lange, mittlerweile ist sie leider verstorben, sehr, sehr lange in diesem Bereich gearbeitet hat und schon sehr viele unterschiedliche Behinderungen gesehen hatte. Und die sagte dann zu uns, ich habe einen befreundeten Kinderarzt, der ist pensioniert, der kommt aus München und einmal im halben Jahr macht er eine Sprechstunde bei uns. Wollt ihr da nicht einfach mal kommen? Ich habe schon so eine Idee, lasst ihn doch einfach mal drauf gucken. Und dann kam dieser Tag irgendwann und wir sind da aber hingefahren, als wenn nichts wäre. Also es war jetzt nicht so, wir fahren jetzt irgendwo hin und jetzt kriegen wir es. Es war gar nicht. Es war sehr, sehr beiläufig. Ich weiß, dass ich in diesem Zimmer saß und gestillt habe, das dritte Kind, was mittlerweile da war. Und es war eher so, wir fahren da jetzt mal hin und er guckt die sich an. Dass wir tatsächlich an diesem Tag einen Wort für das bekommen, was da ist. Damit haben wir nicht gerechnet. Das ist dann aber passiert.
Weil wir eben auch schon bei so vielen Ärzten waren und nie mit einem Ergebnis nach Hause gefahren sind. Wir waren auch übrigens, das ist nicht ganz richtig, vorher im SPZ und da wurde gesagt, ach, die haben die auf den Tisch gelegt und sie ist an die Kante und hat die ganze Zeit gelacht und gucken wir mal, wie vorwitzig die ist und die fällt da nicht runter, die kann eine Gefahren super einschätzen. Das ist nichts Schlimmes. Das hat man mir damals da gesagt. Später haben wir dann zum ersten Mal gehört, eben was die Shari gerade beschrieben hat, Angelman-Syndrom. Und dann standen wir da und haben gefragt, was würde das denn bedeuten? Ja, die wird wahrscheinlich nicht laufen können, höchstens 10 Wörter sprechen. Und das ist eine sehr, sehr starke geistige und körperliche Behinderung. Und das haben wir erstmal so aufgenommen. Das cool. War jetzt nicht so, dass man in dem Moment... Ja, cool? Nein, ich glaube nicht.
Puh, sag ich.
Ach so, puh. Ja. cool. Das muss cool gewirkt haben, aber wir haben es aufgenommen und wir haben es einfach nicht verarbeitet.
Das ist so, wenn ihr euch dran erinnert, an diesen Moment... Du sagtest, da kriegt's plötzlich ein Wort.
Mhm.
Wie fühlte sich das an für dich?
Also erstmal total surreal und im Nachgang würde ich jetzt sagen, ist es wie so stelle ich es mir vor, du gehst irgendwo hin und jemand sagt, du hast eine Krankheit und du hast noch ein Jahr zu leben. So fühlt es sich für mich im Nachgang an. Also wie eine ganz schlimme Diagnose am eigenen Leib zu spüren und zu merken, okay, mein Leben ist jetzt anders, vielleicht sogar vorbei. So fühlt es sich für mich an.
Später. Weil, erinnere dich an die Autofahrt, da waren wir relativ sprachlos und dann habe ich irgendwann gesagt, sag mal, soll ich eigentlich morgen arbeiten gehen? Soll ich jetzt mit denen telefonieren und morgen nicht zur Arbeit gehen, drehen? Hast du gesagt, nee, warum? Da hast du es noch nicht gerafft.
Ja.
Wir haben das zu Hause erst gerafft. Ich habe heimlich Lebenserwartung gegoogelt erstmal. Also ich habe Angelman-Syndrom gegoogelt und dachte so, wow, okay. Nee, das ist es nicht. Ne? Der Optimist in mir hat gesagt, nee, so schlimm ist es aber jetzt nicht, wie es da steht. Das kann doch nicht sein. Und du hast gegoogelt und dann bist du erst in dieses Loch gefallen. Mhm. Dann war für dich erstmal gefühlt dein Leben, zumindest so wie es geplant war, zu Ende.
Ja.
Zu Ende ist, ne, um Gottes Willen. Das ist jetzt wirklich hart ausgedrückt.
Ja, aber ja. Ich finde diesen Vergleich interessant, dass du sagst, es ist wie eine eigene körperliche Erkrankung, weil du dich so verbunden fühlst mit deinem Kind und weil das, was dem Kind angetan wird, sozusagen auch dich schmerzhaft.
Ja,
trifft.
Weil das ja auch das eigene Leben total beeinflusst.
Ja.
Ne? Also du denkst halt, du gehst so dein Leben gedanklich einmal durch. Du hattest ja einen Plan von deinem Leben. Also ich hatte auf jeden Fall einen ziemlich genauen Plan von meinem Leben, wie das alles so laufen wird, was ich meinen Kindern von der Welt zeigen möchte, wie unser zwischenmenschliches Leben vielleicht weitergeht, wann ich wieder arbeiten gehen möchte, was ich vielleicht arbeiten möchte. Und alles ist in dem Moment so vorbei und auch,
geht ja alles
auch ins Ungewisse.
Denkt man.
Man weiß ja gar nicht mehr, wie das weitergeht. Und dann fängt an, dass du nicht mehr über dein eigenes Leben nachdenkst, sondern darüber nachdenkst, was ist denn eigentlich, wenn die ihre Tage irgendwann bekommt? Und was, die kann gar kein Abitur machen. Also so verrückte Gedanken, wo man so nachher denkt, als wenn das wichtig wäre, dass sie Abitur macht. Aber es sind so alles so, also ein Freund wird sie auch nie haben. Wenn sie ihre Tage kriegt, okay, wird sie überhaupt irgendwann mal auf die Toilette gehen können? Also alle Sachen denkst du einmal durch. Und alle Sachen habe ich einmal bewusst richtig krass betrauert. Also wirklich wegen jeder Sache, würde ich sagen, habe ich einmal schlimm geweint. Um dann zu merken, okay, das ist wahrscheinlich das kleinste Problem, was wir haben. Und dann kommen halt immer wieder Gedanken. Und ich denke, so nach 1-2 Jahren hatte ich, glaube ich, alles einmal durch.
Und? Ja, das ging schneller. Das ging schneller, dass wir uns gefangen hatten. Aber du bist erstmal in ein richtiges Loch gefallen. Ich natürlich auch. Nur, was ich mir...
Aber seid ihr in dasselbe Loch gefallen?
Nein, das geht bei uns nicht. Das haben wir eben schon damals bei der Analatresie gelernt. Da haben wir gemerkt, es gibt dieses Staffelholz. Wir haben uns um diese Kinder zu kümmern, die bereits da sind. Und das müssen wir immer abgeben. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich meins abgegeben habe, bis ich dann selbst mal zusammengebrochen bin bei dieser Analatresie, bei diesen 3 Monaten Intensivstation, dass ich wirklich geweint habe wie ein kleines Kind auf einmal aus dem Nichts und plötzlich Shari dann die Starke geworden ist und übernommen hat, sofort, auf der Stelle. Da haben wir gemerkt, was für ein gutes Team wir sind. Und das war genauso bei dieser anderen Sache. Also dieses Betrauern einer Zukunft, die es ja noch gar nicht gibt. So. Und für mich war aber klar, okay, da ist jetzt was gesagt worden, das ist jetzt wohl so, aber das Kind ist ja das gleiche wie gestern und vorgestern und das wird es auch morgen noch sein. Und das hat mir erstmal über den Berg geholfen und zu sagen, ey, wir haben schon andere Sachen gepackt, wir packen auch das.
Ja. Ist denn die Bindung an ein Kind, was einem nicht die Rückmeldung gibt, die man erwartet, auch schwieriger? Also ich kenne das auch aus den Untersuchungssituationen mit Kindern, wie du die anlächelst, lächeln die zurück und du kitzelst und du merkst sozusagen, da ist ganz viel Ping-Pong. Mhm. Und zu Angelman gehört auch ein Grad an geistiger Behinderung, da gehört auch Epilepsie dazu, das heißt auch bedrohliche Zustände, die man sonst erstmal gar nicht kennt und einordnen kann. Und vor allen Dingen auch sozusagen dieses Gefühl, Mensch, ich will doch den Kindern was von meiner Welt zeigen, ich will denen was beibringen. Und da ist jetzt ein Kind, was aufgrund der, ja, man kann es ja nicht anders sagen, der Laune der Natur, es ist ein Gendefekt, es ist ein, sozusagen ein, gibt keine Risikofaktoren, ihr habt nichts falsch gemacht, ihr habt nicht geraucht oder gesoffen oder Drogen genommen in der Schwangerschaft, wo es dann auch geistig behinderte Kinder geben kann, sondern ihr habt sozusagen alles richtig gemacht und trotzdem ist ein Kind, was nicht sozusagen dieses Ping-Pong so leicht macht. Was hat das für euch bedeutet?
Hat sie. Sie hat das Ping-Pong leicht gemacht, denn wir haben noch gar nicht über die negativen Aspekte des Angelman-Syndroms gesprochen, also die negativen Auswirkungen, die gesundheitlichen Auswirkungen wie Epilepsie und so. Was das Angelman-Syndrom ja ausmacht, das hieß ja despektierlicherweise mal das Happy-Puppet-Syndrom, ist ja
die
eine
glückliche Puppe sozusagen.
Ja, eine ungebrochene Fröhlichkeit und die Mari ist so ein fröhliches Kind noch immer gewesen und das hat einem immer schon so viel zurückgegeben. Und das ist, ne, wenn man dann in das Bettchen da geguckt hat, auch nachdem diese Diagnose genannt wurde, sie liegt da und lacht, denkt man so, ja. Aber
du hast schon recht, ich habe da nie so Gedanken mehr drüber gemacht, aber es ist schon was anderes gewesen. Also heute ist sie ja, sie ist 11 und sie ist, würde ich sagen, auf dem Entwicklungsstand von einem 2-jährigen Kind. Und heute gibt sie mir das, was ein 2-jähriges Kind in seiner altersgerechten Entwicklung einem gibt. Und das gibt sie mir heute auch. Aber das hat natürlich sehr lange gebraucht, dass sie gezielt nur zu mir will oder dass sie betrauert, wenn Mama und Papa gehen, dass sie an der Tür steht und wirklich die Mundwinkel nach unten gehen und sie betrauert, dass wir weggehen oder dass sie bewusst zeigt, welche Menschen sie mag und welche Menschen sie nicht mag. Das war immer sehr schwammig und das konnte man nicht so leicht lesen und das hat's schwieriger gemacht tatsächlich. Also ja. Es ist eine andere Bindung gewesen zu den Geschwistern schon viel früher. Also die anderen haben mir schon mit 6 Monaten gezeigt, dass sie nur zur Mama wollen und dass ich die wichtigste Person neben dir bin.
Okay, haben wir jetzt noch ein Narzissmusproblem hier. Das stimmt natürlich auf gewisse
Weise. Dann haben wir 3.
Das stimmt in einer gewissen Weise natürlich. Aber wir haben bei allen Kindern gefeiert, wenn sie anfingen zu krabbeln. Wir haben bei allen Kindern gefeiert, wenn sie anfingen zu laufen. Bei Mari sind wir rückwärts umgefallen, als das dann endlich funktioniert hat. Es war alles viel später. Ich meine, die Prognose für uns war immer, die wird nicht laufen lernen. Die läuft wie eine 1 heutzutage. Und als sie irgendwann das geschafft hat, eine Treppe hoch runter zu laufen, wir sind ausgerastet und alle Geschwister auch und alle Freunde auch. Also dieses Riesenhallo, das hatten wir trotzdem auch. Ne? Also, also wir haben sehr, 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 sehr viel auch von Mari zurückbekommen. Auf eine ganz andere Art und Weise. Vielleicht auch ein bisschen später, aber das war schon alles da. Ja.
Wenn ich mir vorstelle, uns hören und sehen jetzt Eltern, die vielleicht ganz frisch diese Diagnose bekommen haben, sei es Angelman oder das Spektrum ist ja riesig von Möglichkeiten, wie Kinder sind. Gab es so einen Moment, wo ihr das bereut habt, ein Kind zu haben, noch ein zweites, nachdem ihr schon bei dem ersten gedacht habt, Mensch, geht nicht immer alles gut?
Nee.
Nein. Nein, definitiv nicht. Also wir mussten lernen, damit umzugehen. Also mit dieser ich nenne es mal, neuen Zukunft. Es gab dann eben dieses große Loch, was wirklich entstanden ist durch Googlen. Hey, was ist denn das eigentlich genau? Mhm. Und viele Leute benutzen natürlich, wie wir das auch kennen und schon seit Jahrzehnten kennen und das heute natürlich auch noch so ist, das Internet als Filter. Und dieser Filter war aber, hey, seht mein Leid. Und das wollten wir nicht.
Wenn eine Diagnose im Raum steht, wollen Eltern natürlich alles wissen über die Krankheit, über Behandlungsmöglichkeiten, über das Leben danach. Gleichzeitig ist das Netz voll von Informationen und nicht alles davon hilft weiter. Wie geht man mit diesem Informationshunger um und welche Chancen, aber auch Risiken hat das Internet in so einer sensiblen Phase? Darüber spreche ich mit unserem Experten Markus Selig von der Stiftung Gesundheitswissen.
Wenn eine Diagnose kommt oder sich über Wochen anbahnt, ist das ja ein kompletter Ausnahmezustand. Da wollen Eltern natürlich alles wissen. Sie möchten verstehen, was da passiert, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und was das jetzt für ihr Kind bedeutet. Das ist völlig normal, weil Wissen erstmal Sicherheit gibt. Aber genau da wird's schwierig. Im Internet gibt es unglaublich viele Informationen. Und eben auch viele, die nicht passen oder sogar verunsichern. Hier hilft es, wenn man so ein bisschen seine Gesundheitskompetenz nutzt. Also lernt, Informationen nicht nur zu finden, sondern sie auch einzuordnen. Was ist seriös? Was ist Meinung? Was hilft mir wirklich weiter? Das Netz hat viele Chancen. Man findet schnell Erklärungen, Fachbegriffe, Kontakt zu anderen Familien. Aber man kann sich eben auch schnell verlieren. Wenn man zwischen 10 widersprüchlichen Seiten sitzt, wird aus Orientierung ganz schnell Überforderung. Mein Tipp: Lieber gezielt suchen, zum Beispiel auf gesundbund.de, bei der Stiftung Gesundheitswissen oder bei anderen vertrauenswürdigen Organisationen und ruhig das, was man gelesen hat, mit Ärztin oder dem Arzt besprechen. Die können einordnen, was für den eigenen Fall wichtig ist. Es geht nicht darum, alles zu wissen, sondern das Richtige, Schritt für Schritt. So bleibt man handlungsfähig, ohne sich im Netz zu verlieren.
Wir haben an irgendeinem Punkt gesagt, komm, das machen wir anders. Also komm, wir als Familie sind jetzt so weit, dass wir sagen, ey, wir packen das. Wir lassen uns von dieser Behinderung nicht beeindrucken, sondern ziehen unser Leben so durch, wie wir das wollten. Die Shari hat eben gesagt, Reisen und so war für sie kurz mal in der Zukunft alles weg und so. Nein, das machen wir und wenn wir den Berg nicht hochkommen, dann tragen wir die hoch. So, das war immer das, was wir uns vorgestellt haben. Und dann haben wir gesagt, und das Syndrom ist so selten, wir müssen erstens darüber aufklären. Das heißt, wir müssen damit an die Öffentlichkeit gehen und wir wollen zeigen, das Leben ist nicht vorbei, wenn du ein Kind mit Behinderung hast.
Also ich glaube auch, ich habe weniger bereut, noch ein zweites Kind zu bekommen. Ich habe mir aber tatsächlich sehr viele Fragen gestellt, ob ich vielleicht doch irgendwas falsch gemacht habe. Ne? Also dieser Gentest, der kam ja erst, also das war ja dann quasi ausgesprochen, dass er glaubt, dass es das ist. Und wir haben dann auch Bilder, also wir haben ganz viel, ich habe ganz viel gegoogelt und du erkennst, wie bei einer Trisomie 21 zum Beispiel, Gesichtsausdrücke, die sich sehr ähneln. Also Angelman-Syndrom, Kinder untereinander, wenn du die miteinander vergleichst, die haben unglaubliche Ähnlichkeiten. Also du siehst einfach, okay, also wir haben sofort erkannt, okay, das muss es sein. Und dann hat es aber natürlich ein bisschen gedauert, bis man bei der Genetik einen Termin bekommt, so wie das dann bei vielen Sachen ist. Ich glaube, wir haben irgendwie 8 Monate gewartet oder 6 Monate. Und als wir dann da waren, und klar war am Ende, was es ist, nämlich eine Deletion, ein Stückeverlust. Es ist ein Stück von diesem Gen verloren gegangen. Dann war klar, okay, ich habe keine Schuld, aber es ist das maternale Gen. Also es kommt von mir. Es ist mein Problem, was ich weitergegeben habe oder was von meinem Gen ist ein Stück verloren gegangen. Und natürlich fragst du dich dann, musste das sein? Also musste ich das jetzt unbedingt, weil ich Kinder wollte, musste ich diesem Kind das jetzt antun, dass ich das jetzt hier, also diese Frage habe ich mir ganz oft gestellt und auch immer wieder und gedacht, warum habe ich ihr das jetzt angetan? Warum wollte ich unbedingt Kinder, damit sie jetzt so leben muss? Und was habe ich vielleicht doch irgendwas falsch gemacht? Habe ich doch diesen Käse gegessen, den man nicht essen darf?
Sushi und ja, also, man kam mit Rationalität bei dir aber da auch nicht weiter. Nee. Das hast du dir dann so eingeredet, du brauchtest einen Schuldigen und hast dich dafür dazu auserkoren.
Ja.
Also Rohmilchkäse kann bestimmte Dinge machen.
Aber keine Deletion verursachen.
Aber keine Deletion. Ja, I know.
Das war wie gesagt Rationalität.
Ja, aber ich möchte dem gerne noch ein bisschen Raum geben, weil ich das super wichtig finde. Du hast vorhin so eine Analogie gemacht, das ist wie, wenn man eine Diagnose kriegt, du hast Krebs und hast nur ein Jahr zu leben. Und ich kenne das von ganz vielen Menschen, die eine Krebserkrankung haben, dass sofort dieser Gedanke kommt, habe ich was falsch gemacht, hätte ich das verhindern können? Oder sogar, und das höre ich bei dir so ein bisschen raus, gibt es irgendein böses Karma? Also habe ich das verdient? Habe ich da irgendwie eine Lektion? Oder du hast auch gesagt, Mensch, was tue ich meinem Kind an? So als hättest du das irgendwie aktiv befördern können. Klar, André, du sagst, das ist rational nicht, aber Menschen sind nicht immer nur rational, sondern man schleppt oft so auch Schuldgefühle oder so ein diffuses Gefühl, warum wir oder warum ich und so mit sich rum. Wie bist du damit umgegangen? Hattest du das erstmal für dich alleine? Ich meine, mit so einem dauerpositiven Mann kann man sowas ja auch nicht besprechen.
Nee, und ich habe das.
Wir.
Ja, haben wir, aber ich habe wirklich gerade nachts sehr viel mich in dieser Spirale gedreht und André hat dann irgendwann gesagt, okay, das, also da kann ich dir jetzt nicht mehr helfen, du musst jetzt wohin gehen und das mit jemandem besprechen. Und das darf man nicht verkennen, es gibt dann ganz viele Leute und das ist wirklich eine Qual gewesen für mich, mal ganz abgesehen davon, dass ich nicht gläubig bin, aber ganz viele, die dann sagen, aber Gott hat sich euch ausgesucht und ihr seid die Menschen, die das schaffen können und deswegen habt ihr so ein Kind bekommen, wo ich gedacht habe, ey, ganz ehrlich, ich glaube nicht an Gott und wenn es einen Gott gäbe, warum muss ich das jetzt zweimal machen und warum können wir nicht einfach ein normales Kind bekommen und alles läuft normal? Also das war total verrückt alles und dann bin ich halt zu einer Therapeutin gegangen, die war leider nicht die richtige, aber ich habe dann auch gemerkt, also ich habe da nur geheult und geredet und gedacht, okay, damit kann ich auch meinen Mann behelligen. und das war halt einfach nicht die richtige Therapeutin leider, sonst wäre ich vielleicht auch öfter dahin gegangen.
Aber da sind ja zwei Schritte drin, nämlich einmal, ihr kommt an den Punkt, wo ihr sagt, obwohl wir uns auch als starkes Team erlebt haben, brauchen wir jetzt jemanden von außen, der mir oder uns helfen kann. Viele gehen diesen Schritt zum Beispiel nicht, weil sie denken, ich muss selber stark sein und ich schaffe das und ich habe schon andere Sachen geschafft und so. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, Therapeuten gibt es von bis und es gibt auch da eine absurde Wissenslücke, was Therapeuten gelernt haben. Also es gibt da zum Beispiel auch Heilpraktiker mit Zusatzbezeichnung Psychotherapie, die eine völlig andere Ausbildung, nämlich so gut wie keine haben im Verhältnis zu jemand, der Psychologie studiert hat oder Medizin und dann eine therapeutische Ausbildung mit Supervision, mit Weiterbildung und so weiter. Also auch da erlebe ich immer wieder, dass Menschen in psychischen Krisen gar nicht genau wissen, was ist denn der Unterschied zwischen Psychiater, Psychologen, Psychotherapeuten und an wen gerate ich denn unter Umständen auch, der gar nicht in dieser Situation hilfreich ist. Mhm. Wie bist du damit umgegangen, als du merktest, die Therapeutin ist für mich nicht die richtige?
Ja, also ich habe natürlich erstmal gedacht, ich wollte dem Ganzen noch eine zweite Chance geben, weil ich natürlich auch dachte, das muss ich ja auch erstmal finden. Aber ich habe mich so gesträubt gegen einen weiteren Termin. Also ich habe das immer so vor mir hergeschoben, dass ich dann dachte irgendwann, okay, dann scheint das nicht die richtige für mich zu sein. Da muss ich natürlich dann auch wieder sagen, leider, das ist jetzt oft gefallen, aber finde mal als Kassenpatient Therapeuten. Mhm. Weil eben schnell, ne? Ja. Das ist halt auch leider quasi nicht möglich. Die haben alle gar keinen Platz und keine Kapazitäten und im besten Fall gar keine Kassenlizenz. Also das ist jetzt auch nicht so easy gewesen, da jetzt zu sagen, okay, ich suche mir jetzt jemanden, der hilft. Mhm. Und
aber trotzdem, das Learning, was du hattest, ist auch inzwischen ziemlich etabliert, dass wenn es nicht so Klick macht zwischen Klient und Therapeutin, dann ist das ein ziemlich sicheres Zeichen, dass das auch in den nächsten Sitzungen nicht, das ist wie bei Freunden oder beim Partner. Da kann man auch ein gutes Stück seinem eigenen Gefühl vertrauen. Natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, du willst dich mit den Themen nicht auseinandersetzen und da ist Abwehr und da ist sozusagen, du projizierst die Schwierigkeiten von dir auf den anderen. Da gibt es viele Erklärungsmodelle, aber grundsätzlich sollte man sich gerade in solchen Situationen an eine Faustregel halten und gibt sich mit Menschen, die dir gut tun. Mhm. Ja, und das kann, auch wenn man lange braucht, um im Kassensystem eine therapeutische Person zu finden, können das ja auch Menschen sein, die aus einer anderen Erfahrung heraus einem helfen können? Habt ihr auch Menschen gefunden, die, also es gibt auch sowas wie eine Lebensweisheit. Menschen, manchmal sind ältere Menschen auch Oma, Opa auf eine Art, sozusagen einem in Entwicklungsstufen voraus, dass sie einem was geben können. Oder auch jemand, du sagst, du hast jetzt mit Kirchens nichts zu tun, aber ja, auch da gibt es Seelsorgeangebote, da gibt es auch paartherapeutische Angebote, da gibt es Anlaufstellen, die nicht auf diesem Kastensystem beruhen und manchmal auch leichter zugänglich sind.
Habe ich tatsächlich auch schon Erfahrungen mitgemacht und das stimmt auch, da hast du recht. Also da gibt es sehr viel Angebot und nicht sehr viel, aber da gibt es Angebot und da haben wir auch, ich weiß auch damals auf der Intensivstation in der Kinderklinik, weißt du, dieser ältere Herr, ich weiß leider nicht mehr, was der beruflich gemacht hat. Der hatte
irgendwie Seelsorge,
aber von der katholischen Kirche, glaube ich.
Ja, genau,
ich, ne?
der war nett.
Der war total nett und der hat auch sofort gemerkt, als er dann mit Gott und den Wolken und keine Ahnung was anfing, dass er da bei uns nicht...
So schlimm war er nicht.
Ja, das war schon sehr skurril irgendwie. Ja. Aber der war so nett und der hat einfach zugehört. Mhm. Das war super.
Ja, das reicht ja manchmal schon, ne?
Genau. Ich habe einen Onkel damals gehabt, oder den habe ich immer noch, der dann zu mir gesagt hat, weil ich war dann alles scheiße und habe nur geheult und dann hat er gesagt, und das ist ein wichtiger Satz, der bis heute in meinem Kopf ist, es ist nicht alles scheiße. Es ist anders, aber das heißt nicht, dass es scheiße ist.
Genau.
Also, und das finde ich ist eigentlich sehr wichtig, dass man das mitnimmt. Ne? Es wird erstmal alles anders, aber das heißt nicht, dass das scheiße ist, wie es wird. Und diese Erfahrungen, die machen wir ja jetzt. Also für uns, ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie es anders wäre. Also manchmal gibt es so kleine Momente, wo ich denke, wie wäre es wohl, wenn sie ganz normal wie eine Elfjährige jetzt wäre und die Probleme einer Elfjährigen hätte. Und dann schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen und denke, Gott sei Dank haben wir das gerade nicht. Es ist unser Leben, so wie es jetzt ist, ist einfach toll. Also, und sie ist für die ganze Familie eine mega Bereicherung.
Also wir haben, das hast du ja damit auch gesagt, wir haben am Ende zurückgegriffen auf die besten Therapeuten und die auch von selbst kamen, nämlich Freunde und Familie. Mhm. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, wir hatten einfach, und das hast du dann eben auch kurz nach dem Therapeutentermin nochmal für dich ganz klar realisiert, wir hatten bereits drei Kinder, um die wir uns kümmern müssen. Das Leben geht weiter, auch für die. Wir dürfen die alle nicht vernachlässigen. Die Mari ist noch das gleiche Kind und die anderen beiden, die brauchen uns jetzt genauso. Und das hat uns Auftrieb gegeben. Und was mich heute noch rührt, ist eben, wie Freunde sich um uns gekümmert haben, wie die einfach uns wirklich Suppe vor die Tür gestellt haben und wieder abgehauen sind, ohne zu klingeln, um uns sich zu behelligen. Wir haben irgendwann aber die Türen aufgemacht und wir hatten die ganze Zeit Full House und es war total cool. Und das war die beste Therapie, die wir tatsächlich kriegen konnten.
Ja, Therapie ist immer so ein großes Wort, aber wenn es einfach darum geht, sozusagen Unterstützung und dieses Gefühl, nicht alleine mit dem Problem zu sein und auch nicht abgelehnt zu werden, weil man jetzt nicht mehr das Party-Girl ist, was man vielleicht auch manchmal gerne gewesen wäre, weil man nicht so unbeschwert weg kann und so weiter. Die Frage, die sich manche stellen, die Situation, wenn man so eine spezielle Erkrankung hat, wo es manchmal auch nur ganz wenige Kliniken gibt, die sich damit auskennen, oder man hat ein Frühchen mit einem Syndrom oder, erleben viele Eltern, dass sie eben zum Beispiel in einer großen Stadt sein müssen, wegen der medizinischen Versorgung und sind weg von ihren Freunden, weg von ihrer Struktur, weg von den vielleicht auch Großeltern, die manchmal Arbeit abnehmen. Also in der heutigen flexiblen, mobilen Gesellschaft ist das, was ihr erlebt habt, auch nicht mehr selbstverständlich. Im Gegensatz, das ist fast die Ausnahme, dass man sagen im Fädel, ihr lebt in der Nähe von Köln, also auch so diese Hilfsbereitschaft hat. Wo könnten Menschen, die weniger automatisch sozusagen Unterstützung kriegen, nach eurer Erfahrung auch danach suchen, wo man vielleicht auch überrascht sein kann, dass Menschen hilfsbereiter sind, als man denkt, wenn man in Social Media guckt?
Also insgesamt hat uns generell ein offensiver Umgang geholfen. Mhm. Also offensiv mit unseren Problemen, die wir vielleicht haben, und offensiv mit der Behinderung, offensiv auch damals mit der Analadresie umzugehen und zu sagen, hey, wir sind hier, das ist uns passiert und das tragen wir auch nach außen. Also das nehmen wir mit auf dem Spielplatz, wo wir dann mit unseren Kindern waren, in jedes Gespräch. Wir erklären und erzählen und damit öffnet man natürlich Türen.
Es gibt nämlich auch Menschen, die sich abwenden oder sagen, Mensch, das wäre doch nie notwendig gewesen oder irgendwie so. Also ich kenne das traurigerweise auch von Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom, dass die sich sozusagen manchmal fast rechtfertigen müssen, dass sie dieses Kind gekriegt haben.
Nee, ja, es gab mal so ein, zwei dumme Kommentare wie, ist das vielleicht ein Impfschaden und der ganze Kram, ne? Das gibt's wohl immer wieder, das gibt's auch, aber nee. Das
hatten
das
wir in unserem
gefragt,
Umfeld nicht, aber wir haben, also erstmal war natürlich klar, dass wir uns ja nicht bewusst für dieses Kind entschieden haben, sondern dass das so war. Und wir hätten uns aber natürlich auch bewusst für sie entschieden. Wenn wir es gewusst hätten, hätten wir sie trotzdem bekommen. Aber das war nie zur Debatte und da haben wir auch keinen im Freundeskreis gehabt. Das, was ich immer wieder hatte, war, dass ich halt mit Freundinnen, ich, wie gesagt, habe sehr früh Kinder bekommen, die dann später schwanger waren, dann gesagt haben, ja, ich bin schwanger, ich mache jetzt hier die ganzen Untersuchungen und ich dann mit denen darüber gesprochen habe, was denn diese Untersuchungen bedeuten und was die Folge davon wären. Und was mich natürlich verletzt hat, ist, wenn ich gehört habe oder wenn ich auch erlebt habe, im weiteren Umfeld, im engeren Umfeld hatten wir das aber gar nicht, dass sie dann sagen, nee, das würde ich abtreiben, dass ich dann das Gefühl hatte, sie würden meine Mari, so wie sie ist, würden sie nicht haben wollen. Das hat mich sehr verletzt. Aber sonst, das hatte ich, wie gesagt, in meinem engen Inner Circle nicht. Also da haben alle gesagt, ich mach das gar nicht, weil guck dir die Mari an, was sie für ein cooles Mädchen ist. Ich möchte auch, wenn die so wäre, ich möchte so eine haben, also oder einen Jungen oder was auch immer. Wir sehen ja, dass das natürlich schwierig ist, was ihr da macht, aber dass man das machen kann und das, was für glückliche Kinder das sind. Und das hat mich natürlich glücklich gemacht, weil ich dann dachte, okay, die geben uns das Gefühl, dass wir keine Belastung für sie sind, wenn wir sie treffen oder wenn sie die Mari treffen, dass sie die Mari so nehmen, wie sie ist. Und das war so das Einzige.
Ne? Wie seid ihr, ihr seid ja weiter mutig vorangegangen, habt noch Kind 3 und 4 bekommen.
Ja, 3 war schon da.
Ja, 3 war schon da bei der Diagnose, weil die ja sich hinausgezögert hat, bis Mari schon zwischen 2 und 3 Jahre alt war. Aber habt ihr bei den weiteren Geburten oder Schwangerschaften was anders gemacht? Oder habt ihr euch, wart ihr da schon vorsichtiger? Mensch, was erwartet uns jetzt?
Also ich würde mal sagen, Wunderweltstochastik, ne? Wir haben 2 der seltensten, also ne, was unser Sohn hat, die Analadresie, die ist halt unglaublich selten. Eine Laune der Natur und eine Deletion ist auch eine Laune der Natur. Das passiert eben einfach. Und rein rechnerisch ein 3. Kind mit oder ein 4. Kind mit Behinderung zu bekommen, es ging ja dann nur noch um 4, ist ja fast gar nicht mehr gegeben. Aber wir haben gesagt, und wir haben das übrigens auch schon, bevor Mari geboren wurde, gesagt, hey, okay, unser Sohn hatte eine Analadresie, wenn das nächste Kind auch eine hat, wir wissen jetzt, wie es geht. Wir kriegen es hin. Also da, wir haben zwar noch diese ganzen Pränataluntersuchungen gemacht, aber wir hätten es
akzeptiert. Bei Kind Nummer 4 habe ich nur noch...
Ich sag bei Mari. Mhm. Und bei Kind Nummer 4 haben wir eben eigentlich gar nichts mehr gemacht, weil wir gesagt haben, wir nehmen das Kind so, wie es ist.
Also doch, da...
Es kommt, wie es kommt.
Genau.
Hast du noch was gemacht?
Ja, und das finde ich auch wichtig, das empfehle ich auch jedem. Wir haben ein großes Organscreening gemacht in der 28.
Ach so,
Schwangerschaftswoche.
Okay. Ja, klar.
Zu wissen, ist da irgendwas, ein Herzfehler, irgendwas, um zu entscheiden, wie entbinden wir und was müssen wir tun. Weil, also das habe ich auch in der Familie die Erfahrung gemacht, dass es da ja auch noch andere Sachen gibt, wo man vielleicht früher tätig werden müsste, damit dem Kind dann geholfen werden kann. Ne?
Okay,
also
ja.
Das haben wir gemacht.
Nein, das haben wir nicht mehr gemacht.
Nee. Wie wichtig sind andere Eltern in einer ähnlichen Situation? Also es gibt Selbsthilfeangebote und gerade wenn man das Gefühl hat, Mensch, das wir erleben, das kann eigentlich keiner so richtig nachvollziehen, außer sie haben was Ähnliches erlebt. Seid ihr da auch aktiv gewesen?
Ja, aber dann, also sind wir, und es gibt auch wirklich, gerade was bei uns jetzt mit dem Angelman-Syndrom, gibt es einen Verein und viele Eltern, die sich zusammentun und einem auch gerade was so Medikation und so angeht, sehr helfen können, weil es oft so ist, dass die Ärzte zu uns sagen, sie sind der Profi. Sagen sie uns, was sollen wir machen? Also gerade so Epilepsie, da gibt es ganz viele unterschiedliche Medikamente. Da gibt es für jedes Syndrom eins, wo es erfahrungsgemäß die Eltern sagen, das hat am besten funktioniert. Und da musste man sich einfach vernetzen und das hat auch total geholfen. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass das natürlich nicht bedeutet, nur weil wir jetzt beide ein Kind haben, was das Angelman-Syndrom ist, dass wir uns sympathisch sind. Also das ist auch ein Trugschluss, ne? Dass man dann denkt, okay, wir sitzen jetzt alle in einem Boot und deswegen sind wir jetzt Freunde. Also wir haben schon auch Freunde gefunden, die auch ein Kind mit Angelman-Syndrom haben. Aber es war jetzt nicht so, dass man dann direkt dachte, okay, also es war schon so ein bisschen eher so, dass ich dachte, oh, das ist mir jetzt alles zu viel. Ich will jetzt nicht so eng mit allen sein. Aber trotzdem ist es super hilfreich, weil man einfach sich so informationsmäßig total unterstützen kann mit Hilfsmitteln, mit allem, was so anfällt. Also das
Ja, wir haben super nette Leute auch da kennengelernt. Aber generell gibt es ein manchmal, das ist uns ein paar Mal begegnet, einen ganz seltsamen Schulterschluss zwischen Eltern von Kindern mit Behinderung, die wirklich verbissen sind, die Gespräche abwehren, die sagen, ne, wie dieses eine Gespräch hier, als jemand gefragt hat, was ist denn mit ihrem Sohn nicht in Ordnung? Der hat vielleicht die falsche Wortwahl getroffen und der dann total aggressiv reagiert hat dem Mann gegenüber, der ja Interesse gezeigt hat. Und ja, die Leute finden nicht immer die richtigen Worte, aber Gespräche so abzublocken und immer zu sagen, keiner kann verstehen, was wir hier durchmachen, das verstehen nur wir, das finde ich halt falsch. Und das ist uns auch oft begegnet und dagegen versuchen wir auch immer anzugehen.
Mhm. Ihr seid sehr aktiv in der Öffentlichkeit. Ihr habt zwei Bücher geschrieben, die wir hier auch einmal empfehlen und nennen wollen. Vielleicht jeder stellt eins vor.
Ja, also wir haben als erstes ein Buch über unsere Geschichte geschrieben, also Alles Liebe heißt das. Und das ist im Grunde einfach nur aufgeschrieben, wie das so alles gekommen ist und was wir daraus gezogen haben, was uns Kraft gegeben hat, was uns traurig gemacht hat. Aber ich persönlich glaube, dass es ein sehr positives Buch ist und dass es Eltern hilft, wenn sie gerade eine Diagnose haben, wieder positiv in die Zukunft zu blicken.
Und das zweite Buch, was wir geschrieben haben, wir hatten ganz oft dann Freunde unserer Kinder zu Gast, denen man dann immer versucht zu erklären, was denn da los ist bei Mari, warum die dann so ein bisschen anders reagiert als andere Kinder, was denn eigentlich ein Gendefekt ist. Und wir haben nach dem 100. Eiertanz haben wir uns irgendwie gefragt, so, hey, sollten wir nicht eine Gebrauchsanweisung schreiben?
Das ist immer die Frage, was ist denn mit ihr? Ja, da fehlt ein Stückchen. Wo ist das Stückchen? Ja, das ist im Bauch verloren gegangen.
Okay, warum holt man das dann nicht bei der Mutter aus dem Bauch raus?
Also war immer so skurril. Wie erklärst du einem Kind das?
Und wir waren nie drauf vorbereitet. Und irgendwann dachten wir, wir brauchen mal eine Gebrauchsanweisung, müssen eigentlich ein Kinderbuch schreiben. Und tatsächlich kam auch fast zeitgleich ein Verlag dann oder mehrere Verlage auf uns zu, haben gefragt, hey, habt ihr nicht Bock, ein Kinderbuch zu schreiben? Und das haben wir gemacht. Wir haben das in der Ich-Form geschrieben. Wir haben also Mari von ihrem Leben erzählen lassen und haben ihr eine Stimme gegeben. Also Mari, die nicht spricht, kann in diesem Buch auf ihre Art und Weise eben sprechen und erklärt ihre Welt. Und das war ein Riesenerfolg tatsächlich.
Ja, toll. Und ihr setzt euch auch sehr öffentlich für Inklusion ein. Warum ist euch das wichtig?
Weil wir für unsere Tochter natürlich eine bessere Welt wollen. Das ist ja ganz klar. Also das ist natürlich, also alles, was wir tun, ist ja irgendwie egoistisch, weil wir es für unsere Tochter tun. Ne? Und wenn wir damit noch anderen Menschen helfen können, ist das natürlich umso schöner.
Ja, und weil Inklusion einfach ein Begriff ist, der uns alle betrifft. Die manche, wenn sie ein Kind bekommen, was eine Behinderung hat, andere, weil ihr Ehemann mit 52 einen schweren Motorradunfall hat, wieder andere, weil ihre Eltern zum Pflegefall werden. Also ich glaube, das ist nichts, was niemanden oder nur eine bestimmte Anzahl von Menschen betrifft. Das betrifft einfach die Gesellschaft und deswegen müssen wir uns alle dafür einsetzen und deswegen müssen wir alle darüber sprechen und überlegen, wo sind Barrieren, was können wir gegen diese Barrieren machen und wie normal und wichtig es ist, dass Menschen unterschiedlich sind und dass wir trotzdem alle gemeinsam leben.
Ja, weil es ja auch sichtbare und unsichtbare Behinderungen gibt. Und ich kriege immer noch, das ist kein schönes Wort, aber ich kriege das kalte Kotzen, wenn ich daran denke, wie Björn Höcke von der AfD im Europawahlkampf gesagt hat, dass Kinder mit Behinderungen unsere Kinder daran hindern, zu Leistungsträgern der Gesellschaft zu werden und dass doch Inklusion im Bildungswesen bitte auch wieder rückgängig gemacht werden soll. Und ich habe da wirklich auf einen gesellschaftlichen Aufschrei gewartet. Es kam dann auch jemand von Kinderärzten und auch von den kirchlichen Trägern, die sich da geäußert haben zu. Aber dass jemand das auch im Jahr 2024 einfach so sagen kann und immer noch wählbar ist für viele, das hat mich total erschüttert, weil natürlich hinter so einem Satz so vieles falsch ist. Also als wären Kinder mit Behinderung nicht unsere Kinder, als könnte man Menschen in lebenswert und nicht lebenswert und unterstützenswert und nicht unterstützenswert einteilen. Und ja, als wäre das irgendwie eine Ideologie, wenn man
das
sagt.
Das hat er gesagt. Ne?
Ja, das hat er gesagt. Und nicht ein Menschenrecht. Also das, was ihr tut, ist ja erstmal nicht primär politisch, aber offensichtlich ist es gar nicht so selbstverständlich, wie man erstmal meint, dass das natürlich jeder Mensch so sieht, dass auch Menschen und Kinder mit Behinderungen einen Platz in der Gesellschaft, auch in der Öffentlichkeit, in den Bildungseinrichtungen, in barrierefreiem sich bewegen von A nach B haben müssen. Merkt ihr auch, dass es da eine Form von Gegenwind gibt, die für mich zumindest neu ist?
Bisher ist der Gegenwind ist eigentlich nicht da. Und sobald man sich auch dafür einsetzt, also ich habe ja die beiden, also ein neues Projekt kommt jetzt, aber direkt mit Tim Melzer für Vox gemacht, wo es eben um Inklusion am Arbeitsmarkt ging. Und damit haben wir Ohren geöffnet, auch in der Politik. Und Inklusion ist natürlich politisch, weil die Politik natürlich da angreifen muss. Also unsere Tochter zum Beispiel geht auf eine Förderschule. Und natürlich würden wir gerne Inklusion leben. Aber das Schulsystem, so wie es jetzt ist, Schulen, wie sie jetzt sind, die sind leider nichts für unsere Tochter. Und das kriegen wir als Eltern nicht gestemmt, das kriegt unsere Tochter nicht gestemmt und die würde darunter leiden.
Und die Schulen kriegen es auch nicht gestemmt.
Die Schulen kriegen es natürlich nicht gestemmt. Dafür braucht man Geld, dafür braucht man andere Gebäude, dafür braucht man vielleicht, wenn nur als Vorschlag, wenn Kinder mit und ohne Behinderung zumindest in benachbarten Gebäuden wären, Patenschaften entstehen würden.
Ein gemeinsamer Schulhof?
Ja, gemeinsamer Schulhof, solche Sachen, das wäre ja bereits ein Anfang. So, ne, ich weiß, was Björn Höcke damit sagen wollte, ist natürlich völlig falsch. Und er hat ja wirklich das eine Ideologie genannt. Aber,
und als wäre Inklusion nur am Schulhof. Also ich meine, Inklusion hat ja nicht nur was mit dem Schulsystem zu tun, sondern viel mehr. Ja, also ich kann da gar nichts zu sagen, da kommen mir direkt auch, mach mir sprachlos.
Ja.
Vielleicht noch als kleine Randbemerkung. Ich glaube, dass das Leben, und das ist vielleicht noch wichtig für andere Eltern. Also, und ich meine, ich weiß, dass das nicht jeder machen kann, aber ich kann nur sagen, dass es sehr hilfreich ist, wenn die Kinder mit Behinderung Geschwister haben, weil es einfach das Familienleben einerseits normalisiert, weil man irgendwie, also für mich ist, ich sage immer, unser Leben ist 25% Kind mit Behinderung und 75% Kinder ohne Behinderung, weil.
Nee, 100%.
Okay, das ist jetzt wieder eine Rechnung, die ich nicht verstehe, aber anderes Thema. Also weil unser Leben einfach sehr normal ist, weil wir einfach auch noch Kinder haben, die normale oder in Anführungszeichen normale Bedürfnisse haben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Kinder, die Geschwisterkinder, unglaublich soziale Menschen sind und mit sehr viel Selbstverständlichkeit Menschen mit Behinderung oder Menschen, die anders sind, entgegentreten. Und das ist einfach so schön zu sehen. Also deswegen sage ich, dass das so gekommen ist, wie es ist. Das ist für uns als Familie einfach nur ein absoluter Gewinn gewesen. Weil wir einfach viel offen, also ich ja selber auch. Also ich hätte mir früher jemand gesagt, du kriegst ein Kind mit Behinderung. Hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall, das mache ich nicht. Wie soll ich das machen? Ich kann das nicht. Aber ich bin ein ganz anderer Mensch geworden und wenn man das so sagen darf, ein besserer Mensch. Also sie macht uns zu besseren Menschen und auch ihre Geschwister. Also ich glaube, dass die für ihr Leben einiges mitnehmen durch ihre Schwester.
Geschwisterrivalität. Ich habe selber drei Geschwister und da guckt man natürlich von als Erwachsener auch anders drauf. Aber auch gerade unter kleinen Kindern gibt es ja schon auch manchmal Gerangel oder warum kriegt der jetzt so viel Aufmerksamkeit und ich nicht. Und immer hat Mari irgendwie was Besonderes und so weiter und ich muss zurückstecken. Gab es solche Phasen auch bei euch? Wie habt ihr das wahrgenommen? Wie seid ihr damit umgegangen?
Wir haben relativ früh dieses Wort Schattenkinder gehört. Da hat uns irgendjemand drauf aufmerksam gemacht. Das sind ja dann Kinder, die im Schatten einer Diagnose, sei es Krebs, Behinderung oder so, natürlich groß werden. Und so haben wir immer besonderes Augenmerk auch auf die anderen gelegt, dass wir mit denen alleine mal was machen. Ne? Mhm. Und vor allem aber auch, dass wir nicht immer sagen, ach so, das können wir nicht machen, weil wegen Mari. So, das haben wir komplett versucht auszublenden. Das ist ab und zu passiert sowas, ne? Aber das versuchen wir eben nicht zu tun. Und wie gesagt, wir versuchen ja auch das Leben mit Mari einfach ganz normal zu gestalten und alles zu machen, was man eben so macht. Und genau. Und wir haben allen Kindern, also dadurch, dass wir auch so einen großen Freundeskreis haben und eine große Familie, die haben alle Möglichkeiten, auch mit anderen Menschen zu sprechen. Und wir haben allen auch Möglichkeiten gegeben, mit anderen zu sprechen und haben sie auch ein bisschen darauf gestoßen. Und ja, und wir selbst achten, wir sind sehr, sehr, ich glaube, wir haben einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Wir achten schon sehr darauf, auf jeden Augenmerk zu haben. Aber die Zukunft wird uns eben zeigen, ob wir mit dieser Aussage, die ich gerade getroffen habe, recht haben und ob sie auch wirklich die geile Kindheit hatten, die wir ihnen versuchen zu bieten.
Aber ich glaube, das hat nichts mit dem Kind mit Behinderung zu tun. Es sind einfach vier Kinder, die um zwei Eltern, also um zwei Elternteile kämpfen. Und genauso wie es bei euch wahrscheinlich zu Hause war, so ist es bei uns auch. Also jeder hat da bestimmt mal einen Moment, wo er denkt, es ist super ungerecht, dass die. Aber das hat nichts mit Mari und der Behinderung zu tun. Das ist dann einfach nur unter Geschwistern. Der hat halt dann mal zu Weihnachten 10 Euro gefühlt mehr bekommen. Also das sind einfach so Dinge, die sind einfach so. Und wir versuchen das immer wieder irgendwie im Gleichgewicht zu haben, aber wir haben halt vier Kinder. Keine Ahnung, wie das Eltern mit sechs Kindern machen.
Nee, es gibt zwei schöne Fotos, die ihr uns mitgebracht habt. Einmal hier, wenn du da nochmal raufguckst und dich bitte ich hier rauf zu gucken.
Ja.
Einmal sieht man euch zu sechst und einmal zu zweit. Ich würde gerne noch mehr darüber erfahren, wie gerade, wenn es so wuselig und manchmal herausfordernd ist wie mit Sechsen, wo bleibt ihr dann als Paar?
Also erstmal zu dem Bild mit den, wenn wir zu sechs sind, es ist wirklich immer richtig laut bei uns, es ist immer richtig chaotisch, es wird auch mal geschrien, also es ist wirklich wild. Richtig wild. Aber es sind halt, wir sind einfach viele Leute. Wir sind alle sehr laut, will ich mal sagen. Also ja. Es ist einfach wild, richtig wild. Und es ist
gleiche Familie.
Ja, und es ist oft so, dass wir sagen untereinander, erzähl ich dir später. Ach, und dann unterbricht dich wieder einer und wir sagen, ich habe doch gerade gesagt, ich muss dem Papa eine Sache sagen. Und dann unterbricht sie oder er und mich schon wieder. Und ich sage, okay, ich erzähle es dir später.
Und dann erzählen wir es doch nicht.
Und dann erzählen wir es nicht. Das wiederum ist ein Bild, wo wir zu zweit unterwegs sind, in einer anderen Stadt, alleine irgendwo übernachten. Und super. Also dann ist auf jeden Fall viel Ruhe. Dann reden wir oft wahrscheinlich auch nicht so viel, weil wir dann sagen, ich will jetzt einfach mal gerade schlafen oder in Ruhe auf mein Handy gucken. Aber wir haben eine Lösung dafür gefunden. Damit wir uns dann doch unterhalten können. Möchtest du von der Lösung erzählen?
Die
uns
du meinst sehr, die sehr Lösung, wenn wir alle sechs uns unterhalten?
Nee, die Lösung, die gibt es auch. Gibt eine Lösung.
Also das ist nämlich eine sehr schöne Lösung.
Lösung klingt immer gut.
Ja, das ist eine Lösung vor allem. Wir machen das meist beim Abendbrot und wir versuchen das wirklich jeden Abend zu machen, dass wir auf jeden Fall dieses Essen gemeinsam einnehmen. Und dann darf jeder sagen, was an dem Tag denn heute gut und was schlecht war. Manchmal sagen wir auch, oder was scheiße war. Mhm. So, und dann darf jedes Kind, und dann darf kein anderer sprechen, darf jedes Kind einmal sagen, was gut und was schlecht war.
Und das wir Erwachsenen ist, dürfen es auch
einmal wir sagen. Müssen es, also natürlich machen wir das mit. Und,
das ist ein tolles Ritual.
Das ist total schön und das bringt eine Ruhe rein, die meist dann nur mal von der Mari unterbrochen wird, die das natürlich leider nicht kann. Aber das ist ein sehr tolles Ritual. Und wofür haben wir denn die andere Lösung?
Die andere Lösung ist lustig, dass sie dir jetzt nicht einfällt. Die konnten wir jetzt leider zwei Wochen nicht machen, weil André nicht so viel laufen durfte.
Geschlechtsverkehr.
Nee, das ist auch eine super Lösung. Das ist auch sehr wichtig. darf man auch auf keinen Fall unterschätzen. Aber ich meinte den Spaziergang, den wir eingeführt haben irgendwann. Wir haben eingeführt vor einiger Zeit, weil es immer Diskussionen morgens gab, wenn die Kinder dann quasi so kurz vorm Gehen sind. Der erste klappt schon seinen Laptop auf, fängt schon an, irgendwas zu arbeiten. Also es ist sehr wuselig. Und wir haben uns dann gegenseitig immer, ich habe dann immer gesagt, musst du ausgerechnet kacken gehen, wenn die Kinder zur Schule gehen. Wenn die aus der Tür rausgehen, musst du ins Bad. Jedes Mal. Muss das sein? Können wir nicht irgendwie mal uns gemeinsam von den Kindern verabschieden?
Ja,
und mal
wenn
kurz?
Du dein Handy weglegst.
So, und so. Ja, da Riesendiskussion. Und dann bin ich, wir haben zwei Hunde, bin ich immer morgens dann noch mit den Hunden, habe mich dann irgendwann beschwert, warum muss ich immer mit den Hunden gehen? Kannst du das nicht auch mal machen? Es hatte dann zur Folge, dass wir uns dazu entschlossen haben, ohne Handys jeden Morgen eine halbe Stunde, manchmal sind's auch, ist es auch nur eine Viertelstunde, manchmal sind es 20 Minuten, dass wir durch den Wald laufen, um 7:45. Da trefft ihr uns jetzt morgens immer im Wald und dann unterhalten
wir uns. Wenn ich nicht früh arbeiten muss, genau. Aber nein, die Handys, der Computer, alles vorher schon weg. Die Kinder frühstücken, wir sitzen dabei, unterhalten uns mit den Kindern. Alle gehen zur Schule. Wir beide verabschieden uns mit den Hunden in den Wald und reden über das, was war und das, was ist. Also das, was wir mit den Kindern machen, machen wir nochmal eben ausführlich. Und das hilft uns als Paar ungemein. Das kann nicht jeder machen. Ich weiß, das ist wirklich eine privilegierte Lösung. Das tut mir leid. Aber vielleicht kann man sich seine Inseln auch an einem Abend suchen. Und das versuchen wir auch.
Manchmal haben wir uns auch nichts zu sagen. Ist auch schön.
Wer nebeneinander schweigen kann, der versteht sich auch gut.
Ja, es gibt dieses etwas poetisch kalenderspruchige Verliebte gucken sich immer in die Augen, Liebende gucken gemeinsam in eine Richtung.
Mm. Ja, okay.
Okay.
Und diesen
beides.
diesen Spaziergang, der kann ja auch sagen in auch am Abend stattfinden oder einfach nur im Block oder auch vielleicht auch ist es ein regelmäßiges Telefon naht, wenn man nicht diese Synchronizität hinkriegt, aus welchen Gründen auch immer. Aber dass es irgendwie einen festen Platz im Alltag hat, wo man sich auch als Paar wiederfinden kann, das glaube ich, ist für ganz, ganz viele Menschen, die das hören und sehen, ein super Tipp.
Ja.
Und habt ihr Handys im Schlafzimmer?
Ja.
Ich stelle keine Diagnose, aber ich gucke oft Netflix und gucke parallel dazu auf mein Handy. Also es ist wirklich ganz sehr ausgeprägt.
Aber dafür hat sie ja mich. Wenn ich da bin, sage ich dann, tu das Kackding weg.
Ja.
Wirklich. Und also wir haben noch ein Ding. Ich behaupte immer, ich habe das gelesen in einem Interview vor Jahren mit Loki Schmidt, die gesagt hat, Helmut und ich, wir gehen nie mit ungelösten Problemen ins Bett. Das ist vielleicht in unserer Laufbahn 4 bis 5 Mal passiert, aber eigentlich versuchen wir. Das ist passiert schon. Das schafft man auch nicht immer. Aber wir versuchen eben genau das auch beizubehalten, dass wir unsere Probleme lösen, bevor wir pennen gehen.
Aber wir können auch richtig gut streiten, das muss man schon sagen. Also es ist nicht alles.
Das kann schon sehr laut werden. Wir haben eine sehr, sehr gute Streitkultur, die aber auch oft am Ende durch Humor gebrochen wird und weil die Schari eben dann meistens einsieht, dass ich recht habe.
Ja, da macht ihr ja schon ganz viel richtig. Die Frage ist das jetzt nur meine private Meinung oder lässt sich das auch übertragen? Ist das eine Anleitung vielleicht auch, dass Streit dazugehört und nicht gefährlich sein muss, sondern sogar stabilisieren kann? Das betont übrigens auch die Resilienzforscherin Professor Dr. Michelle Wesser.
Konflikte in solchen Situationen sind ein Stück weit auch normal. Und es ist ganz wichtig, dass man die offen anspricht und nicht aus Angst vor zusätzlicher Belastung immer aus dem Weg geht, weil wir auch wissen, Vermeidung führt langfristig nicht zu einem positiven Ergebnis, sondern letztlich eher eigentlich zu einer Verschlimmerung.
Ach, Katrin, ist das nicht schön, wenn die Wissenschaft das bestätigt, was man schon so ein bisschen geahnt hatte mit Erfahrung und Lebenserfahrung und Menschenverstand. Aber genau dafür brauchen wir auch eben unsere Expertinnen und Experten, dass wir rauskommen aus diesem, es ist alles subjektiv. Nee, da gibt's ein paar wirklich packende, wie heißt es heute, Lifehacks oder Pack-ans. Und genau dafür wollen wir auch diesen Podcast machen. Und weiter geht's in unserer Folge über die Paardynamik mit dem prallen Leben.
Ist eine Strategie. Ist eine Strategie. Und es ist schon auch so, dass dann oft Sachen fallen wie, soll ich nochmal auf die Liste gucken, was du gemacht hast und was ich gemacht habe? Also diese imaginäre Liste, die jeder von uns führt und das Gefühl hat, er macht mehr als der andere und ist ungerecht, er wird ungerecht behandelt. Also es ist nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass wir nicht auch streiten.
Es wäre komisch, wenn wir uns nicht streiten.
Genau. Aber wir sprechen, also ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man über Dinge spricht und dass man sich wieder verträgt.
Und wie oft wir dann, auch wenn wir uns richtig hart streiten, am Ende uns angucken und dann auf einmal lachen müssen, ist wirklich strange. Wirklich, manchmal bist du echt strange.
Ich weiß, das ist ein sensibles Thema, aber ihr habt damit selber angefangen. Du sagtest auch, körperliche Nähe ist wichtig.
Voll.
Ja, klar.
Also ich glaube, für Frauen ist das immer nicht so einsehbar. Also vor allen Dingen dieses, muss es jetzt sein und ich bin eigentlich jetzt müde und aber der andere legt da sehr viel Wert drauf und dafür bin ich ihm auch dankbar, weil sonst wäre das nicht so oft. Also es ist jetzt, keine Sorge, es ist nicht übermäßig oft, es ist ganz normal oft.
3 bis 5 Mal die Woche.
Genau, ich will jetzt hier auch keinen unter Druck setzen, aber ich glaube, dass das schon, das macht schon einen Energiewechsel. Also man begegnet sich, finde ich, auf einer ganz anderen Ebene, wenn das erledigt ist.
Also für meine sehr unachtsame Frau ist das auf jeden Fall eine kurze 2-minütige Achtsamkeitsübung.
Ja, aber es ist wirklich, also ich glaube, dass das auch oder einer der Schlüssel einer funktionierenden Beziehung ist, weil ich glaube, wenn das irgendwann ausläuft und man sich dafür keine Zeit mehr nimmt, dann sind auch viele andere Dinge bleiben dann auf der Strecke und dann hilft auch viel Reden nicht mehr.
Ja. Ja, es gibt ja diese Idee von diesen 3 Seiten einer Partnerschaft von sowas wie Freundschaft und, und als Team miteinander funktionieren, das habe ich bei euch rausgehört. Dann gibt es die Leidenschaft und dann gibt es eben auch dieses gemeinsame Verständnis, wo wollen wir hin, haben wir Ideen, unser Leben zu gestalten, eine Zukunft, auch eine Aufgabe. Ihr habt einen Teil der Aufgabe auch sozusagen präsentiert bekommen vom Leben. Aber auch wenn es Phasen gibt, wo diese Gewichtungen unterschiedlich sind, ist es gut daran zu erinnern, das Leben braucht diese 3 Seiten als Paar und gleichzeitig ist die Gefahr natürlich riesig groß, dass das in Familien mit vielen medizinischen Themen diese eine Seite, wir haben eine gemeinsame Aufgabe, so überhand nimmt, dass man die anderen Facetten vernachlässigt oder nicht mehr so wichtig nimmt oder man in so einen Modus kommt, wo man nur noch funktioniert. Das ist auch für eine Zeit, glaube ich, auch total normal, oder?
Ja, ja.
Also ich habe ein bisschen Sorge, dass ihr so viele Dinge richtig macht und mit Freude macht, dass ganz viele Menschen, die das hören oder sehen, denken, ach, das kriege ich ja nie hin. Oder ja klar, wenn die mit so einem coolen Typen oder mit so einer coolen Frau zusammen ist, dann würde ich das auch schaffen. Aber guck mal, mit wem ich hier zusammen bin. Und um auch ein ganz ernstes Thema anzusprechen, es gibt wahnsinnig viele Paare, die sich trennen über behinderte Kinder. Also ich kenne nicht die aktuellen Zahlen, aber das war damals schon, als ich noch in der Kinderheilkunde war es wirklich oft so, dass die Paare in der Akutsituation, in der Sorge und in den To-Dos zusammenkamen und das dann ja fast mit einer Gesetzmäßigkeit die Männer irgendwann abgehauen sind und gesagt haben, mir ist das zu anstrengend, zu kompliziert, ich habe mir das anders vorgestellt, die Frau macht mir hier kaputte Kinder, sozusagen sinngemäß, und dann suche ich mir eine andere. Mhm. Also das ist brutale Realität, dass sehr oft die Frauen auch alleine sind.
Deswegen fanden wir diesen Satz, auch wenn er an uns gerichtet als Kompliment gemeint war, da hat die Mari sich die richtigen Eltern ausgesucht, den fanden wir eben aus diesem Grund auch nicht gut, weil wir das eben wussten, wie hoch die Trennungsrate bei Eltern von Kindern mit Behinderung ist und dass das eben nicht jedem so geht. Das war uns immer schon klar. Und Das ist genau, was ich aber wichtig auch noch sagen wollte. Wir fallen regelmäßig auf die Schnauze mit allem, was wir tun. Das ist, wir rappeln uns wieder auf, woher diese Resilienz kommt. Wir haben versucht, das zu erörtern. Wir wissen es nicht. Unser Leben ist nicht nur rosig. Und das beschreiben wir auch in unserem Buch. Wir haben schlimme Phasen mitgemacht mit der Epilepsie. Die Mari produziert kein Melatonin. Wir sind jetzt in Jahr 3, in dem sie einfach keine Ahnung, in 3 Jahren 40,
bis, hat.
Bis 40 Nächte vielleicht durchgeschlafen hat und der Rest musste immer einer von uns runter.
Boah.
Oder hat mit ihr nachts wach gelegen und so. Wir machen auch nebenbei wirklich die Hölle durch. Wir fangen uns nur irgendwie immer wieder auf. Und dazu, und das ist eben noch ein Ding, das betrifft nicht nur Eltern von Kindern mit Behinderung, gehört eben auch eine Grottenehrlichkeit, ne? Also wir sind einfach wahnsinnig ehrlich miteinander. Es gibt ja Leute, die behaupten, man braucht auch in einer gut funktionierenden Beziehung Geheimnisse. Da glauben wir nicht dran. Also wir sind in allem extrem offen miteinander. Das vielleicht noch als Erklärung, dass bei uns auch nicht immer alles rosig ist.
Shari, ich würde dir das Schlusswort gerne geben, weil ich gerade ja gesagt habe, wie oft die Hauptlast tatsächlich bei den Frauen, bei der Care-Arbeit und beim Organisieren und bei dem Mental Load bleibt. Das ist an vielen Stellen der Gesellschaft so und umso öfter dann auch, wenn solche Themen dazukommen. Hast du da noch einen Trick, was man auch nicht nur im Paar und in der Familie lösen muss, sondern wo auch du dir selber Auszeiten nehmen kannst oder Freundinnen hast, wo du auch mal abkotzen kannst? Oder Andrea, ich finde das super, wie ehrlich ihr seid. Wir fallen auf die Schnauze. Es ist nicht alles toll. Also diese rosarote Brille kennt man auch von Krebspatientinnen, die dann auch ständig irgendwie das Gefühl haben, ich muss jetzt irgendwie lächeln und zeigen, dass ich stärker bin als der Krebs und ich muss kämpfen und so. Und dahinter steckt ja auch immer so eine Idee, dass Menschen für die Unsterblichkeit und die Perfektion geboren wurden. Sind wir nicht. Wir sind alle fehlerhaft, sichtbarer oder unsichtbarer, und wir sind alle sterblich. Und letzten Endes medizinische Probleme zu haben, ist irgendwann nicht mehr die Ausnahme, sondern es gehört auch mit dazu, manche früher, manche später. Und deswegen das Schlusswort an dich. Was hast du, als wir uns vorhin kurz kennengelernt haben, gesagt, Mensch, manche Dinge in dem Buch würde ich heute auch anders schreiben. Was würdest du denn sagen, was hast du gelernt? Was siehst du heute vielleicht auch frischer, neuer, abgeklärter als noch vor 5 Jahren? Was hast du an Entwicklungen sozusagen durchgemacht?
Also in dem Buch habe ich erstmal, also das, was mich an dem Buch heute so ein bisschen stört, will ich gar nicht sagen, aber was sich verändert hat, und das ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Sache, dass wir uns ein bisschen mehr auf Sprache konzentrieren. Und das haben wir in dem Buch damals noch, ich will nicht sagen abgetan, aber wir haben gesagt, es ist wichtig, Hauptsache wir sprechen darüber, lass uns nicht so sehr dran aufhängen, was jemand sagt, sondern es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, und das sehen wir auch heute noch so. Trotzdem finde ich es heute wichtig, weil sich unsere Sprache verändert, zum Glück, dass man auf bestimmte Dinge achtet und dass man die dann auch einfach mitnimmt und sagt, okay, wenn das nur eine Person stört, wenn man das so sagt, dann ist es doch für uns als Gesellschaft, darf es doch kein Problem sein, dass man das ändert. Zum Beispiel, dass man dann eben sagt, nicht behindertes Kind, sondern Kind mit Behinderung, weil es einfach das Kind in dem Fokus steht. Also es sind einfach so Kleinigkeiten, wo wir heute sagen, da würden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr unseren Schwerpunkt drauf legen, dass es Leute gibt, die das stört, und dass wir deswegen das anders machen. Und das hat ja nicht nur was mit dem Wort Behinderung zu tun. Das ist das eine Ding. Und das andere Ding ist, dass ich in dem Buch immer noch gedacht habe, dass wir beide uns genug sind, und das sind wir auch. Also ich glaube, unsere Auszeit ist Zeit miteinander. Also wir ziehen Energie daraus, dass wir beide zusammen sind und dass wir schöne Sachen unternehmen. Aber so heute als Mutter, Thema Mental Load, habe ich für mich daraus gezogen, dass es Tage geben muss, wo ich nur Shari bin und wo ich mit meinen besten Freundinnen irgendwas mache. Und das kann ein Tag irgendwo in einem Städtetrip sein, oder ich fahre sehr gerne Ski. Ob man das noch sagen darf, ich weiß es nicht, aber ich fahre einfach gerne in die Berge.
Das Problem löst sich durch die Klimakrise von alleine.
Ja. Okay. Und dass ich dann einfach 4 Tage mit denen wegfahre und ich weiß, zu Hause läuft alles und ich komme wieder und ich bin wie nach Geschlechtsverkehr ein neuer Mensch. Ich fühle mich einfach wieder gut und ich fühle mich bei mir und ich habe das Gefühl, ich durfte mal wieder die Shari sein, die nicht die Dr. Lab-App und die Schul-App und die keine Ahnung was für eine App und diese Termine und heute ist noch das Tanzen und da Kickboxen. Und das ist einfach, das bringt, mein Kopf bringt das jeden Tag zum Explodieren. Und ich brauche zwischendurch einfach mal kurz einen Moment, wo ich nur mich auf meinen Scheiß konzentrieren kann, der im Zweifel nur ein Glas Aperol ist mit meinen Freundinnen.
Self-Care.
Self-Care, right. Das ist es, würde ich sagen.
Ich überlege immer noch, ob man für Geschlechtsverkehr nicht irgendein schöneres Wort
findet. Ja, aber alle sind irgendwie doof, ne? Also, was sagen unsere Kinder?
Sexen.
Sexen, also. Ja. Also ist egal, welches Wort man nimmt, ist es irgendwie doof, ne?
Ja.
Doof eigentlich, dass man das ist nicht kein schönes Wort ist, gefühlt.
Wir würden 80 einfallen, aber lassen wir es jetzt.
Okay.
Was war nochmal mein, wie kriege ich meinen Mental Load nochmal los?
Das musst du uns jetzt sagen.
Nee, das musst du sagen, weil du hast das letzte Wort. Und das letzte Wort, das dauert schon seit einer halben Stunde, glaube ich.
Also inzwischen. Entschuldigung.
Aber, sag mal bitte den Leuten, was mein Mental Load ist, noch kurz. Weil ich konnte ja letztes Jahr nicht wegfahren, weil ich ja...
Ach so, genau. Ja, Andres Mental Load ist, der darf ins Studio fahren, drehen.
Danke.
Mhm.
Weil meine Arbeit mir Spaß macht, ist es ja quasi
ja.
Urlaub.
Aber er darf dann da nur sich um sich selber kümmern und um seine Rolle. Und der darf sich ein schönes Kostüm anziehen, sich schminken lassen. Das ist einfach toll. Ich möchte nicht mit dir tauschen, aber das hast du dir ausgesucht.
André, wir lassen das jetzt mal so stehen, weil wir haben ja gelernt.
Die Frau hat immer recht.
Und ihr habt ja noch bis heute Abend Zeit, das wieder weiter zu treiben, damit ihr dann friedlich wieder...
Hast du gesagt, das wieder weiter zu treiben?
Nein, weiter im Sinne weiter zu führen. So. Ich merge schon, wir haben uns auf sehr dünnes Eis begeben und bewegen uns jetzt zack zum Ende dieser Folge. Ich danke euch für eure unfassbar... ehrliche, authentische und in diesem Fall auch ungeschminkte und unkostümierte Offenheit, die hoffentlich für ganz, ganz viele Menschen die eine oder die andere Inspiration enthält. Und auch wenn man denkt, ach, ich bin ja in einer ganz anderen Situation oder die haben ja gut reden, habe ich auch gemerkt, dass viele Momente gab, die euch selber auch immer noch berühren und
voll.
Und das
musst du mit mir kämpfen jetzt ein paar Mal.
Dafür ist das gut, dass man das nicht versteckt, oder? Was habt ihr neu entdeckt in diesem Gespräch? Gibt's was, wo du?
Ich bin immer wieder überrascht, dass es mich dann doch wieder so anfasst, ne? Ich denke immer, ich habe das alles verarbeitet und das ist alles erledigt. Aber auch gerade diese Situation mit anderen Menschen treiben oder wollen Kinder nicht haben, die so sind, das macht mich fertig, wirklich, weil ich irgendwie denke, die sind so wichtig für uns, für unsere Gesellschaft. Diese Vielfalt ist so wichtig. Und ich suche ja auch nicht aus, welche Haarfarbe mein Kind bekommt oder welchen Intelligenzquotient es hat. Deswegen ist es doch egal. Und das macht mich fertig. Und das habe ich jetzt gerade eben wieder gemerkt. Ich denke immer, da bin ich drüber weg, aber bin ich nicht. Fasst mich immer wieder an.
Und ich wünsche uns allen, dass wir diese Sensibilität behalten und nicht wegdrücken. Danke.
Gerne.
Da fällt mir jetzt noch Kierkegaard nochmal ein. Die Zeit heilt alle Wunden, aber die Erinnerung kratzt sie wieder auf.
Okay.
Hat er so ähnlich gesagt, oder?
Ja, also
damit angefangen hast.
Kommt man darüber hinweg. Ja. Nee, es bleibt auch eine Wunde. Mhm. Und es bleibt auch es gibt dieses Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit Lied, was ich von Wolf Biermann auch sehr mag, einfach in dieser Idee, dass die allzu hart sind brechen, die allzu spitz sind stechen und brechen ab sogleich. Also behaltet euch diese auch Verletzlichkeit. Ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger menschlicher Zug ist, den wir oft auch im Umgang mit Pflegesituationen, mit Hilflosigkeitssituationen entweder abwehren können oder umarmen können und daran wachsen. Das habe ich von euch gelernt. Danke.
Sehr gerne. Vielen Dank. Danke dir.
Also Eckart, was mich bei diesem Gespräch besonders berührt hat, dem, was die beiden uns erzählen, ist, wie sie sich ganz bewusst solche Inseln rausnehmen, wo sie Zeit als Paar verbringen. Es erfordert ja manchmal auch eine gewisse Disziplin. Ich stelle mir vor, mit 4 Kindern erfordert das sogar ganz schön viel Disziplin.
Das ist ja auch etwas, was die systemische Familientherapeutin Melanie Hubermann nicht nur euch, sondern auch uns allen mit erklärt. Und wir hören mal, was ihre Erfahrung für Eltern
parat hält.
Damit Familie überleben kann, muss es den Eltern gut gehen. Und dafür muss ein Preis bezahlt werden. Denn wenn uns Eltern wegbrechen, bricht die Familie auseinander. Dann haben wir komplett verloren. Das ist oft ganz schwer für Eltern anzunehmen, weil sie glauben, sie sind total unwichtig, weil ihr Kind so hilflos ist. Also gehe ich oft in Verhandlungen und schaue immer wieder in die Tagesstrukturen. Wo können wir uns 5 Minuten klauen? Wo können wir eine halbe Stunde kriegen? Wo bleibt vielleicht meine Stunde mit Hilfe von anderen? Ein ganz wichtiges Thema. Wer kann uns helfen aus unserem Umfeld, damit wir auch mal eine halbe Stunde zusammen spazieren gehen können? Und dann geht es tatsächlich um ganz kleine Dinge, die man tun kann. Zusammen 5 Minuten einen Kaffee morgens trinken, bevor man sich den Kindern zuwendet. Abends einen Pastaabend planen auf dem Balkon zu zweit mit einem Glas Wein, um miteinander zu sein. Also keine Netflix-Serie schauen, sondern wir beide machen uns einen romantischen Abend, eine Stunde und reden mal nur über schöne Dinge, wie wir uns kennengelernt haben, über unsere Träume, nur Positives und kehren dann in unseren Alltag zurück. Und das hilft unglaublich, diese kleinen Rituale einzuführen. Und auch darauf würde ich immer wieder bestehen. Also ich werbe dafür, es zu ritualisieren. Jeden Donnerstagabend italienischer Abend. Jeden Sonntag 5 Minuten zusammen den Kaffee trinken, damit es nicht durchrutscht bei diesem Wahnsinnsalltag, die diese Familien stemmen müssen.
Katrin, was hat Frau Hubermann für euch bedeutet?
Also Melanie war ja nicht meine Therapeutin, weil sie ist meine Freundin. Aber sie hat uns eine Menge Ideen mit auf den Weg gegeben. Und die wichtigste Idee würde ich mal so formulieren. Es ist nicht immer der ganz große Wurf, dass man alles ändern muss. Sondern manchmal sind es einfach auch die kleinen Routinen, die Regelmäßigkeit, die eine Veränderung herbeiführt. Und ich glaube, das kann einer Familie, die in einer solchen Ausnahmesituation ist, wirklich auch als Anleitung sehr hilfreich sein.
Ja, wir hoffen sehr, dass diese Folge von Plan B, ab jetzt alles anders, auch allen, die zuhören, so das Gefühl gibt, ach Mensch, ich habe da was ganz Praktisches mitgenommen. Und es ist ja auch erst nach Diagnose und wie hält man es als Eltern aus, die zweite Folge, abgesehen von unserer Auftaktfolge. Und in der dritten Folge geht es dann darum, was haben Kakteen und Geschwisterkinder gemeinsam? Du weißt es natürlich, aber nicht verraten. Ein bisschen Cliffhanger, ein bisschen Neugier wollen wir machen auf die nächste Folge. Nämlich viele Familien haben ja nicht nur ein Kind mit einer schwierigen Diagnose, sondern eben auch entweder ältere oder jüngere Geschwister. Wie redet man da? Welche Rolle haben die? Ganz, ganz spannende Gespräche auch mit tollen Geschwistern, die ich auch bei euch bei der Jahresfeier kennenlernen durfte. Also wir freuen uns sehr, wenn du wieder dabei bist bei der nächsten Folge von Plan B. Ab jetzt Plan B, der Podcast für Eltern von Kindern mit seltenen Erkrankungen oder schweren Behinderungen.
Ein Podcast der Stiftung Gesundheitswissen des Philipp Julius e.V. und Humor hilft heilen. Mit Katrin Eigendorf und
Eckart von Hirschhausen.